How did you manage to access all this information?
Electrical impulses. Every cell knows and talks to every other cell. They exchange 1,000 bits of information between them per second. Cells group together, forming a giant web of communication, which in turn forms matter. Cells get together, take on one form, deform, reform. Makes no difference, it's all the same. Humans consider themselves unique, so they've rooted their whole theory of existence on their uniqueness.
Willkommen zur nächsten Folge des Young Urban Anesthesiologist Podcast. Heute wollen wir in die faszinierende Welt der Elektroenzephalographie, des EEGs, eintauchen. Das mit dem EEG gibt's so seit den 1920er Jahren. Ist in Jena durch den Neurologen und Psychiater Hans Berger erfunden worden und ist seitdem in der Neurophysiologie eine ziemlich etablierte Untersuchungstechnik. Wikipedia sagt, die häufigste Untersuchungstechnik in der Neurophysiologie. In der Anästhesie und in der Intensivmedizin verwendet man auch EEGs. Das ist dann der Punkt, wo wir hier unsere Messtechnikreihe damit belasten wollen. Aber ich glaube, dass wir eben zur Interpretation eines EEGs eben nicht nur ein bisschen theoretisches Wissen brauchen, sondern auch etwas Übung und Erfahrung. Und vielleicht können wir hier mit einer Diskussion um unprozessiertes und prozessiertes EEG von kritisch kranken oder von narkotisierten Patienten ein paar Gedankenprozesse anstoßen. Und ich glaube, das könnte eine ganz spannende Folge werden. Mit dabei am runden Tisch, der Reihe nach, ich bin Ingmar.
Ich bin Ralf.
Ich bin Hanna.
Und ich bin Clemens.
Alle da. Das heißt, das müsste eine gute Folge werden. Wir haben im Vorfeld schon ein bisschen diskutiert und ich hoffe, dass die Diskussion gleich nochmal aufflammt.
Vielleicht trauen wir uns nicht mehr, aber.
aber bevor wir ins richtige Diskutieren kommen, sollten wir vielleicht nochmal über Grundlagen des EEG-Monitorings oder von EEGs an sich nochmal sprechen. Das ist vielleicht ein bisschen die Perspektive von mir als Intensivmediziner. Die anderen bringen vielleicht oder hoffentlich ein bisschen mehr OP-Saal-Perspektive mit. Mal gucken, wie wir uns da ergänzen. Im EEG grundsätzlich zeichnet man Potentialschwankungen von elektrisch erregbaren Strukturen im Kortex auf. Und diese elektrischen Strukturen sind die Nervenzellen. Das sind die Pyramidenzellen und die Gliazellen. Und die Gliazellen haben aber eigentlich gar nicht so richtig die Fähigkeit, elektrische Potenziale zu erzeugen. Bleiben übrig die Pyramidenzellen. Das sind die elektrisch erregbaren Neurone im Kortex. Die haben ein Ruhemembranpotenzial bei 60 bis 70 Mikrovolt. Und wenn sich das verändert, dann gibt es eben eine Depolarisation und es entsteht ein Aktionspotenzial. Das ist super basic. Diese Potentialschwankungen, die durch das Auslenken des Ruhemembranpotenzials in Aktionspotenziale oder die Umwandlung von Ruhemembranpotenziale in Aktionspotenziale und die dadurch entstehenden Spannungsdifferenzen und Potentialschwankungen können im EEG registriert werden. Und das erzeugt eben messbare Spannungen. Wichtig ist noch, dass wir mit dem EEG nicht einzelne Neurone anschauen, sondern dass es ein Summationspotenzial ist, so wie beim EKG, wo wir auch ein Summationspotenzial der Oberflächenspannung des Herzens angucken, gucken wir so ein Summationspotenzial aller exzitatorischen und inhibitorischen postsynaptischen Potenziale an. Und das wird dann eben zusammengebaut. Das gibt jede Menge Artefakte. Es hängt davon ab, wo man das EEG ableitet, ob eben über die Haut oder direkt invasiv kann man das machen. Dann gibt es ganz viele Strukturen, die im Gehirn für Widerstände, Impedanzen sorgen, Sulki, Furchen, Flüssigkeiten, Knochen, Luft,
Blut,
je nachdem, was man da so hat. Aber das ist, glaube ich, so die ganz grobe Einleitung oder Einführung in die Grundlagen der EEG-Messtechnik. Wir messen also eine elektrische Spannung in Volt oder in Mikrovolt und Spannung zur Erinnerung war das Produkt aus Stromstärke und Widerstand. Stromstärke beschreibt die Bewegung von Ladungen pro Zeit und Widerstand beschreibt die Kräfte, die dem freien Fluss von Ladungen gegenwirken.
Kurze Wiederholung der Physikgrundlagen aus der Mittelstufe.
Wir wussten das alle noch.
U ist gleich R mal I.
Uri haben wir nicht vergessen.
Das Uri-Dreieck.
Es ist schön, dass sowas lang ist, dass das so lang bleibt im Kopf.
Ist eigentlich ziemlich stumpf, dass wir sowas immer dass es so wenige Dinge gibt, die wir so oft wiederholen, wie die Arterie läuft am Unterrand der Rippe.
Ivan
und Uri.
Sind durchaus hilfreiche Dinge, die wir auf die Art und Weise immer wiederholen.
Denk mal, Get Better wird ja auch gleich noch kommen.
Ja.
Das ist dann immer was Neues.
Die EEGs, die in der Intensivmedizin und im OP angewendet werden, sind normalerweise Oberflächenelektroden. Neurophysiologen mögen hier andere Techniken verwenden oder in der Epilepsiechirurgie. Da bewegen wir uns mit anderen Elektroden eben im Gehirn, aber wir machen das alles erstmal außerhalb. Wir versuchen trotzdem so gute elektrische Leitfähigkeit, wie es geht, zu erreichen, indem wir irgendwie die Haut entfetten und so wenig Hornhaut wie möglich zwischen der Elektrode und dem Gehirn haben.
Ich glaube, das ist grundsätzlich was Wichtiges, was man bei dieser ganzen Sache eben beachten muss, damit es eben funktioniert, dadurch, dass wir eben nicht so kleine Schräubchen in die, also diese kleinen Drehnadelschräubchen, die neurophysiologisch teilweise mal da so in den Kopf reingemacht werden, bei irgendwelchen evozierten Potenzialen, sage ich mal so als Überbegriff, da umgeht man ja genau das Problem, dass wir dann einen sehr hohen Widerstand, eine hohe Impedanz haben, die uns die Messung dann versaut. Die lösen das Problem, indem sie es einfach in die Haut machen, damit die Elektrode schon direkt umgeben ist von irgendwas, was Wasser hält und keine Hautschicht.
Was Elektrolythaltiges. Ja.
Und das ist eben auch irgendwie das ganz Wichtige für uns, dadurch, dass wir es nicht so invasiv machen wollen, dass wir dann eben entsprechend diese Schritte machen, die du schon angesprochen hast.
Ja.
Fett wegbringen, weil Fett ist wie unsere Doppellipidschicht, was isoliert. Etwaige tote Hautzellen, die irgendwie auch in Isolation machen, wegmachen. Und dann irgendwie Gel oder das irgendeine Form von Leitengel da drauf bringen, dass das einen guten Kontakt gibt.
Das sollte man nicht verbimmeln. Ich schulde jemandem verbimmeln zu sagen. Denn dann wird die Messqualität da besser. Und das Ganze ist sowieso so, sind so kleine Spannungsunterschiede, so kleine Potenzialunterschiede. Und es ist so artefaktanfällig, dass es manchmal auf so Kleinigkeiten ankommt, dass man eben ein gutes Signal oder eine Signalqualität hat, die so gut wie möglich ist. Die abgeleiteten Spannungen sind eben so artefaktüberlagert durch alles, was noch so elektrisch in der Nähe passiert, zum Beispiel EKG oder Muskelartefakte, dass es dann auch noch ganz viele Filter, die da gibt, die da drüber gelegt werden, Hochfrequenz- und Tieffrequenzfilter, um eben dann am Ende aus diesem analogen EEG-Signal was Digitales, Lesbares zu machen. Und dann kann man sich noch Gedanken machen über Abtastraten, die abhängig sind von der zu erwartenden Analysefrequenz. Wollen wir gleich das Codewort machen?
Nyquist-Shannon-Abtasttheorem.
Nyquist-Shannon-Abtasttheorem. Ich habe beschlossen, einfach keine Codeworte mehr zu machen.
Ne, Nyquist kennt man ja vielleicht vom Ultraschallgerät, ne? Das Nyquist-Level. Also vom Farbdoppler.
Ist ja genau das Gleiche.
Es wird die gleiche Person sein und beziehungsweise es geht ja auch.
Und es geht auch um die
Abtastfrequenz.
Abtastfrequenz.
Ja. Deswegen sage ich ja, dass man den Namen Nyquist kennen könnte und vielleicht auch, wie er geschrieben ist.
Nyquist-Shannon.
Ja, Shannon kannte ich jetzt
nicht. Aber Nyquist-Shannon-Abtasttheorem ist schon auch,
ein gutes Wort.
Schon auch wirklich ein gutes Wort.
Ja. Das besagt, dass die Abtastrate eines Signals immer größer als das Zweifache seiner höchsten noch zur Darstellung zu bringenden Frequenz sein muss.
Logisch.
Die Abtastfrequenz ist größer als das Zweifache der zur Darstellung zu bringenden Frequenz. Also beim EEG zwischen 256 und 4000 Hertz, sagt unsere Quelle.
Gut, also wir haben festgehalten, dass ein EEG also eine standardisierte Methode ist, um die elektrische Aktivität des Gehirns zu erfassen. In unserem Fall natürlich, muss man fairerweise sagen, eher des Frontallappens beziehungsweise des Cortex vorne am Kopf. Man kann natürlich die subkortikalen Strukturen indirekt mitmessen, aber dadurch, dass das natürlich extrem weit entfernt ist, auch von der Elektrode, wird da nicht mehr so viel von ankommen. Bei einem Routine-EEG, also bei dem, was wir jetzt nicht in der Anästhesiologie beziehungsweise Intensivmedizin nutzen, sondern eher in der Neurophysiologie, gibt es verschiedene technische Anforderungen, die eingehalten werden müssen. Da wollen wir jetzt aber, glaube ich, im Detail gar nicht so sehr drauf eingehen. Die haben einfach natürlich viel, viel mehr Kanäle, viel mehr Elektroden auf dem Kopf, und haben da bestimmte Sachen, die sie natürlich noch viel deutlicher darstellen können und können auch verschiedene Hirnareale natürlich damit messen, während wir, wie gesagt, eher frontal unterwegs sind. Das passt ja auch vielleicht zu uns.
In der Hinsicht.
Alles ein bisschen reduzierter, bisschen einfacher.
Ja. Und gerne enthemmt.
Genau.
Unbedingt.
Dauer der Ableitung beim Routine-EEG ist auch mindestens 20 Minuten. Das hat also auch, ist jetzt nichts, was man dauerhaft eben bei den Patienten natürlich drauf lässt.
Ich wollte noch sagen, man gibt ja wie so eine Art Eichung, macht man ja auch so, bitte mal jetzt die Augen öffnen, die Augen schließen. Das sind ja so am Anfang so Kommandos, die es dazu gibt. Entschuldigung.
Ja, das sind ja auch dann Artefakte, die man auch sehen kann bei beim Patienten, wenn man das EEG frontal schon aufsetzt, bevor man bevor man die Narkose einleitet, dann kann man ja blinzeln und solche Sachen tatsächlich auch ableiten und auch sehen, auch als Artefakt dann. Genau. Ja, Ingmar, du wolltest, glaube ich, was zu den Unterschieden in der Intensivmedizin noch sagen?
Ja, du hattest ja gerade gesagt, mindestens 20 Minuten. Man kann das natürlich komplett kontinuierlich machen.
Klar.
Und sich dann überlegen, was will ich sehen? Gibt es bestimmte Areale im Gehirn, die ich elektrisch abbilden möchte? Und das geht mit beliebiger Komplexität bis zu mehreren hundert Elektroden, die man über Kappen auf der Intensivstation eben auch tagelang, wochenlang irgendwie drauf lassen kann, um dann eben kontinuierliche Veränderungen zu sehen.
Mein Kleiner, in der Epileptologie machst du ja dann auch irgendwelche Hyperventilationsmanöver oder du legst sie und machst Schlafentzugs-EEG, solche Sachen.
Ja. Wir bewegen uns also konzeptionell ziemlich genau dazwischen, also zwischen den ernsthaft kontinuierlichen Verfahren, die wirklich dauerhaft sind und ich nenne es mal Punktmessungen, die einfach EEG-Muster auffangen, dann versuchen daraus eine Aussage zu treffen, wie es dem Patienten oder der Patientin gerade geht. Und ich glaube, ein Unterschied ist auch so ein bisschen, wer es befundet. Das ist im OP, da sind eben seltenst Neurophysiologen irgendwie mit direkt dabei, es sei denn, man hat spezielle Fragestellungen. Auf der Intensivstation sind so Langzeit-EEGs dann eben häufig mitbefundet von den Kollegen und Kolleginnen aus der Neurophysiologie. Da hat man dann auch nochmal Hilfe. Auch die Indikation ist auf der Intensivstation fürs EEG eine andere oder häufig eine andere, weil wir da wirklich nach Pathologien forschen, während im OP sind wir eher der Frage hinterher, wie ist unser Sedierungsmanagement? Sind wir da auf dem richtigen Weg? Das ist was wir auf der Intensivstation zwar auch machen, aber ich würde sagen, das wird ergänzt auf der Intensivstation um wirkliche Diagnostik.
Ich würde dir gerne noch eine Frage zur Intensivstation stellen. Jetzt könnte man auch sagen, wir möchten jemanden, der in irgendeiner Weise, möchtest du den zerebralen Sauerstoffverbrauch reduzieren? Aufgrund einer Pathologie, wie auch immer sie jetzt geartet sei. Könnte man ja sagen, dann möchte ich jetzt auch irgendwie Burst Suppression machen durch einen multiplen Cocktail an Dingen. Dann könntest du ja deinen Effekt auch messen wollen, wenn du ein EEG dran machst oder ein prozessiertes EEG. Was sagst du dazu?
Jetzt sagst du ja schon so böse Sachen wie Burst Suppression. Das müssen wir eigentlich kurz klären, oder?
Eigentlich ja.
Dann klär's.
Okay, also wenn wir jetzt vom EEG sprechen, dann gibt es da bestimmte Konventionen, die sich international durchgesetzt haben und die betreffen insbesondere die Potenzialschwankungen, die Frequenzen und die Amplituden der Wellen, die man da so sehen kann. Und deswegen meinte ich auch vorhin Get Battered. Das ist, soll, sagen wir mal, die Abkürzung sein, um sich zu merken, in welcher Reihenfolge die Frequenzen benannt werden, also G, also Gamma, Beta, Alpha, Theta, Delta und so weiter Wellen. Warum diese Abkürzung da jetzt hilft, das muss man sich wahrscheinlich lieber einmal durchlesen, dann merkt man, dass das eben die Anfangsbuchstaben sind von diesem Begriff. Und im Prinzip zeigt es eben die Frequenzen der verschiedenen Wellen, die man messen kann, also Gamma-Wellen haben eine Frequenz von über 30 Hertz. Die werden dann gefolgt von Beta-Wellen, 12 bis 30 Hertz. Da gibt es Low-Beta und High-Beta, also Low-Beta unter 20 Hertz, High-Beta über 20 Hertz. Und nur damit man da nicht durcheinander kommt, also Hertz heißt einfach wie oft pro Sekunde. Ja, also,
das ist die Einheit.
Ja, das ist die Einheit, aber nur, dass man sich das mal wieder vergegenwärtigt, wenn man das nicht allzu oft macht. Ansonsten Alpha-Wellen 8 bis 12 Hertz, Theta-Wellen 4 bis 8 Hertz, Delta-Wellen 1 bis 4 Hertz und dann gibt es noch Slow-Waves unter 1 Hertz. Und was wir jetzt gerade meinten mit Burst Suppression, ist quasi das, was noch danach kommt, nämlich ein komplett isoelektrisches EEG, gefolgt von Burst, also von, sagen wir mal, hochfrequenten Wellen, die dann wieder gefolgt werden von eben mehr oder weniger isoelektrischem EEG. Und das kann man erreichen, indem man bestimmte Narkosemittel einsetzt in hoher Dosierung. Und das ist im OP-Bereich zumindest ein Hinweis darauf, dass man es übertrieben hat. Aber auf der Intensivstation bei Patienten mit Hirndruck etc. kann das mal erwünscht sein. Und ich glaube, jetzt kann irgendwann da noch was dazu sagen.
Ich wollte ganz kurz noch Burst Suppression, weil wir haben ja kein Bild hier.
Ja, also, leider nicht.
Man muss es sich, glaube ich, ein bisschen so vorstellen, als hätte man so ein Trommel, also so eine Trommel mit so einem Trommelfell und es passiert nicht viel und dann haut irgendwann mal einer drauf und dann wird es einmal kurz viel und dann wird es wieder weniger. Also so eine Trommel, die nur ganz kurz schwingt, so. So eine Snare.
Ja, und das war eine, so eine Misconception, die ich früher hatte. Dass ich dachte, Burst Suppression heißt, wir unterdrücken alle Bursts, also wir supprimieren die Bursts. Mhm. So ist es halt nicht, sondern die Suppression wechselt sich mit den Bursts ab.
Ja, richtig.
Die zerebrale Asystolie mit einer Extrasystole ab und zu.
Wir werden heute ganz viele EKG-Allegorien irgendwie noch bauen.
Naja, und diese Nomenklatur, die ich gerade, sagen wir mal, durchexerziert habe, die entspricht dann auch entsprechenden Wachheitsstadien, die der Patient halt so haben kann oder die der Mensch so hat. Ja, also, ja.
Und da ist die ganz grobe Verallgemeinerung, dass je schneller die Grundfrequenz ist, desto wacher die Patienten.
Genau.
Und dann ist eben am unteren Ende, wenn die Frequenz, die Grundfrequenz quasi null ist,
Asystole,
dass dann auch das Bewusstsein maximal oder die ZNS-Funktion maximal ausgeschaltet ist.
Mutmaßlich, wobei das dann fast philosophisch.
Das ist genau, das ist dann, da wird's dann wirklich, ja, eigentlich ganz spannend an der Stelle. Also wir benutzen Burst-Suppressions-EEGs als Ziel, gar nicht so in der Neuroprotektion, sondern vor allem dann, wenn wir sagen, wir haben vorher irgendwie Epilepsiepotenziale. Und wir müssen das Gehirn, auch da ist wieder die EKG-Defibrillator-Allegorie, einmal ausschalten. Und dann wieder anschalten. Um Sauerstoffverbrauch zu sparen bei einem Neurotrauma zum Beispiel, auch das ist eine ganz philosophische Frage, ob es neuroprotektive Sedierungsformen oder Muster gibt. Die Antwort ist wahrscheinlich nein. Unter der Prämisse, dass Neurone, die nicht feuern, wahrscheinlich auch weniger Energie verbrauchen, ist die Argumentation schon nachvollziehbar, dass man sagt, okay, wir machen für eine bestimmte Phase, um eine Schwellungsphase zu überbrücken, eine Sedierung, die sicher so ist, dass das Gehirn keinen Stress hat. Es geht nicht darum, möglichst tief zu sein, sondern es geht darum, sicher Stress auszuschließen. Und dafür kann man das EEG verwenden. Aber auch hier ist nicht das Ziel, eine Burst-Suppression zu erreichen oder ein Burst-Suppressionsmuster zu erreichen, sondern einfach nur sicher tiefe Narkose zu haben.
Ich wollte gerade sagen, weil die Frage ist ja, welchen Stress wollen wir an der Stelle vermeiden? Ja, eher nicht unbedingt den Stress fürs Hirn, sondern den Stress für den Gesamtorganismus, oder? Weil Stress ja auch irgendwie wieder Aktivität
macht. Es ist alles verknüpft.
Macht und ja.
Es ist alles verknüpft, aber du kannst, also was du sagen kannst, ist, wenn du eine Narkose hast, die so tief ist, dass dein EEG ein Burst-Suppressionsmuster zeigt, dann ist sie auf jeden Fall tief.
Ja.
Jetzt waren wir ja gerade auf einem Kongress, da wurde dann gesagt, die Sprecherin, die da den Vortrag gehalten hat, sie würde eher auf Sauerstoffsättigung verzichten als auf ihr EEG. Und dann muss man natürlich erstmal ein bisschen überlegen, wie kann sie das meinen, weil warum messen wir denn überhaupt das EEG? Jetzt hast du es ja gerade schon angeteasert. Klar, man will vermeiden, dass die Patienten zu tief sediert sind. Man will natürlich gleichzeitig vermeiden, dass die Patienten zu flach sediert sind, um Awareness oder auch Schmerzen und solche Sachen zu vermeiden. Aber es gibt halt auch Untersuchungen dazu, dass es, also das Nutzen des EEGs in der klinischen Praxis, also im OP vor allem, dass das ja dabei helfen kann, Narkosemittel zu sparen, hämodynamische Stabilität aufrechtzuerhalten.
Wechselzeiten toll machen.
Wechselzeiten können ganz toll gemacht werden. Aber auch postoperative und auch langfristige Sachen bei Patienten können mutmaßlich verbessert werden. Also auch vielleicht sowas wie Entstehung von Schmerzsyndrom, Delir.
Am Ende ist es Mortalität.
Genau, ja.
Und aber auch ein Faktor, den ich bis vor kurzem auch nicht auf dem Schirm hatte, so in der Form, in diesem Kontext, ist nämlich nicht nur ökonomisch, da muss man ja am Ende sagen, das ist uns als kleinen SaalanästhesistInnen ja meistens nicht das Wichtigste in unserer Denkweise, aber vor allen Dingen auch aus ökologischen Gründen. Also Narkosemittel sparen heißt ja nicht nur Kosten sparen, sondern wir wissen ja, das, was wir da machen, ist einfach auch nicht gut für die Umwelt. Und wenn wir wissen, okay, wir müssen nicht 8 Milligramm Propofol pro Kilogramm pro Stunde geben, sondern es reichen auch 3 für diesen Patienten, dann hat das natürlich auch einen gewissen Impact und ist sicherlich, könnte ich mir vorstellen, auch was, womit man Leute dazu bringen kann, das Zeug zu benutzen und zu sagen, hier, das ist besser für die PatientInnen. Ist aber auch ein Umweltfaktor, weil ich baller ja auch nicht mit meinem Porsche mit 200 über die Autobahn. Also ich habe keinen Porsche.
Aber vor allem bei volatilen Anästhetika ist das ja ein großes Thema. So, ne? Ja. Also die sind ja besonders umweltschädlich.
Aber auch beim Propofol ist es genau das Gleiche.
Klar.
Aber nur, dass wir dem Argument auch gleich Vorschub leisten, du musst natürlich auch den Footprint von deinem Neuromonitor auch erstmal wieder rein erwirtschaften.
Ja, das ist natürlich auch richtig. Auf der anderen Seite, wenn das Ding da ist.
Wenn das da ist, solltest du es benutzen, ja.
Aber du hast Verbrauchsmaterial unter
Umständen. Aber ja, aber je nachdem, ne, also wenn du, ich weiß nicht, so ein paar EKG-Elektroden.
Aber
glaube,
nicht alle sind mit EKG-Elektroden.
Das ist richtig.
Ja, stimmt.
Aber da ist Silber drin.
Also jetzt mal ganz kurz.
Lifecycle Assessment für alles brauchen wir einfach.
Ja, jetzt mal so eine rein praktische Frage. Benutzt ihr das in 110% eurer klinischen Fälle im OP?
Wenn ich drankomme und wenn es da kleben darf, dann ja.
Mhm. Ralf, ja? Ingmar?
Ich mache Intensivmedizin und ich würde schon sagen, dass wir das nicht so häufig machen, wie man es machen könnte, aber dass die Nutzungsfrequenz zunimmt. Stetig.
Wobei es jetzt keine neue Technik ist, ne?
Nee.
Aber ich würde auch sagen, je mehr ich mich damit beschäftige, desto eher nutze ich das, weil man dann ja doch merkt, also erstmal ist es, wir haben ja schon Spaß daran, irgendwie Werte und Zahlen zu haben und irgendwelche Kurven und dann können wir das interpretieren und ja. Wenn wir noch eine Kurve mehr haben, freuen wir uns ja schon irgendwie, dass wir jetzt noch einen weiteren Faktor haben, den wir in die Art und Weise, wie wir Narkose führen und was wir machen, mit einbeziehen können. Und wie gesagt, wenn man sich dann so mit den verschiedenen Themen beschäftigt, die das impliziert, dann ja, würde ich sagen, sinnvoll und kommt immer mehr.
Was man vielleicht noch dazu sagen muss, finde ich jetzt gerade wenn wir sagen, wir machen es immer, dass es ja unterschiedliche Systeme gibt, auf die wir dann später vielleicht noch irgendwie eingehen, aber das, was wir verwenden, hat sozusagen als Ablettungsform, als Verbrauchsmaterial im Prinzip 3 EKG-Elektroden, die anderspreisig sind im Einkaufspreis als andere Geräte, die halt so ein vorgefertigtes Set haben, was sozusagen auch miteinander verbunden ist. Das ist
jetzt
gut.
Weiß niemand, von was er redet. Keiner eine Vorstellung. Wir machen hier keine Werbung für irgendwelche
Unternehmen. Ich wollte das ja erstmal nur außen vor lassen, dass wir sozusagen auch einen relativ geringen finanziellen Aufwand haben. Und dass es bei Nativa im Prinzip am Ende des Tages glaube ich, sehr stark empfohlen ist, dass man eine narkosative Überwachung machen sollte.
Gut, klar, das ist ja unbestritten. Ich meine, sobald du jemanden muskelrelaxiert hast und nur eine Tiva machst, in Anführungszeichen.
Da war doch diese interessante Studie in dem Zusammenhang, wo einfach mal wache, nicht sedierte, freiwillige Anästhesistinnen und Anästhesisten sich zur Verfügung gestellt haben, um sich komplett wach, voll relaxieren zu lassen.
Australien.
Genau. Unter einem
hey, Mate.
EEG-Monitoring. Ja.
Genau. Also, ja, schön. Ich glaube, Ingmar wird euch das verlinken in den Shownotes. Ist wirklich köstliche, qualitative Studie, die da gemacht wurde. Die könnt ihr euch mal durchlesen.
Wir müssen noch einmal über die Grundfrequenzen drüber huschen, beziehungsweise erzählen, was man unter Grundrhythmus versteht. Und der Grundrhythmus ist definiert als die EEG-Frequenz, die jemand hat, der wach ist, aber die Augen geschlossen hat. Und da findet man in 90% bei allen gesunden Erwachsenen Alpha-Wellen. Rhythmische Alpha-Wellen von 8 bis 13 Hertz. So eine sinusoidale Kurve. Und manchmal sind die Frequenzen auch ein bisschen schneller. Also 13 bis 30 Hertz heißt es. Und dann spricht man von Beta-Frequenzen. Also Alpha und Beta sind die normalen Frequenzmuster, die man bei wachen, gesunden Erwachsenen findet, mit geschlossenen oder vielleicht auch mit offenen Augen.
Und Gamma, wann hast du das?
Gamma-Wellen sind ja die hohen, das hatten wir ja vorhin, ne? Ab 30 Hertz. Und die können auftreten, wenn wir uns extrem stark konzentrieren, also zum Beispiel beim Lernen oder auch beim Meditieren, interessanterweise. Und tatsächlich ist es so, dass bei Mönchen mit sehr langjähriger Meditationspraxis über 30-fach erhöhte Amplituden gemessen werden. Okay. Also das ist offensichtlich ein sehr...
Also die krampfen im Prinzip.
Die machen Gehirngewicht heben. Ja,
so ein Stück weit schon, ne?
Also ich finde das schon sau krass.
Ja, ist wirklich krass, ne? Also vor allen Dingen, wenn man auch bedenkt, dass das dass offensichtlich das bei Konzentrationen und Lernprozessen stattfindet und dann eben auch beim Meditieren.
Bei mir ist es umgekehrt. Ich kann mich bewusst in ein Burst-Suppressionsmuster versetzen.
Logisch. Okay.
Ja.
Man muss dazu sagen, du hast ja jetzt gesagt, Erwachsene so und so. Bei Kindern ist es anders. Ich glaube, bis zum Alter von einem Jahr, also da muss ich jetzt lügen, aber die haben deutlich niedrigere Frequenzen. Dann bis zum Alter von, keine Ahnung, 13 Jahren haben sie dann Theta-Frequenz bis Beta-Frequenz, also 4 bis 7,5 Hertz und beziehungsweise Beta ist ja eben darüber. Da kann das also auch physiologisch sein. Aber ansonsten ist es natürlich so, wie du sagst, diese Grundfrequenz sollte nicht allzu langsam sein beim gesunden Erwachsenenpatienten.
Wenn ich als Erwachsener eine Theta- oder eine Delta-Frequenz habe, also die langsameren, ja, dann ist es normalerweise ein Problem.
Ja, genau. Und man muss natürlich auch darauf achten, wo hat man das abgeleitet. Also üblicherweise sind diese Grundfrequenzen im wachen Zustand eher so posterior, occipital etc. am ausgeprägtesten und frontalisieren dann, wenn man eine Narkose einleitet. Also das kommt uns natürlich zu Pass, weil wir, naja, hauptsächlich die unbehaarte Stirnhaut nutzen, um unsere Elektroden aufzukleben. Aber es hat auch quasi ein neurophysiologisches Korrelat, dass wenn man eine Narkose einleitet, eben diese Frequenzen besser ableitbar sind, tatsächlich beim frontalen Kortex.
Was die Neurophysiologinnen und Neurophysiologen dann tun, ist sich eben diese EEG-Kurven anschauen und dann auf Veränderungen gucken. Wie verändert sich Grundfrequenz? Wird die schneller oder wird die langsamer? Wie verändern die sich, wenn ich bestimmte Stimuli setze, zum Beispiel akustische oder visuelle Reize? Was passiert mit dem EEG, wenn ich jemandem wehtue? Gibt es dafür dann ein Korrelat oder eine Reizantwort im Gehirn, das ich über das EEG ableiten kann. Und das kann man dann nutzen, um Prognosen zu stellen oder irgendwie auch Aussagen über Schädigungsmuster zu treffen. Das ist aber weit ab von meiner Fachdisziplin und extrem dünnes Eis für mich.
Es gibt ja dann auch noch diverse Muster. Die Schlafspindeln haben wir, glaube ich, alle schon mal irgendwie aus dem Studium gehört, aber das geht ja noch viel weiter. Es gibt dann noch K-Komplexe, Vertexwellen, Paroxysmen, Sharpwaves, Spikes, ja, Spikes and Waves, das geht noch. Und ein sehr schönes Wort ist auch Hypsarrhythmie.
Okay. Aber vielleicht hast du jetzt einen spannenden Begriff gesagt, nämlich, wir haben jetzt von Frequenzen gesprochen, wir haben von Amplituden gesprochen, aber was ist denn eine Spindel?
Ja, das fällt in die Kategorie der Muster sozusagen. Mhm. Also das, wenn man sozusagen den Text dazu liest, ist ein Muster von schnell aufeinanderfolgenden mittelamplitudigen Wellen in der Frequenz von circa 13 Hertz.
Ah ja.
Und ist Schlafphase 2 zugeordnet. Mhm. Aber wie Ingmar, glaube ich, gerade schon anteasern wollte, ist das was, wo wir halt eben sehr schnell dabei sind, dass das nicht mehr unsere Expertise ist, diese Muster zu erkennen. Wird sicherlich eine gewisse Bildwiedererkennungskompetenz erfordern, die ich so nicht habe. Also Schlafspindeln, ich glaube, das erkennt man. Ich habe auch mal gejobbt in so einem Polysomnographie-Ding im Studium für kleine Kinder.
Da war Lügendetektoren, ne?
Ja, um da rauszufinden, kommt, ob kleine Kinder lügen und sie gar nicht schlafen.
Da kommen die Eltern hin, wenn sie ganz verzweifelt sind.
Ja. Die haben sich nur hingelegt, die schlafen gar nicht.
Justus Johannes heute zum Lügendetektor-Test.
Aber die habe ich gefühlt noch gesehen, aber da, auch das ist schon, glaube ich.
Ich würde nochmal eine EKG-Allegorie aufmachen.
Oh, unbedingt.
Da sprechen wir auch über Frequenzen. Und ich glaube, das, was wir im EEG als Muster bezeichnen, kann man vielleicht als die QRS-Komplexform vereinfacht.
Also RSR, solche Sachen so ein bisschen.
Genau, wie sieht der Komplex aus? Nicht wie häufig sind die Komplexe, sondern wie ist die Form? Ist der breit oder schmal oder
nur QS.
Nur QS.
Ja, oder ja. RSR oder.
Ja, genau. Und so ähnlich wie man über das EKG spricht, und auch da würden wir sagen, auch da gibt es eine eigene Facharztrichtung dafür, die sich mit EKG besonders gut auskennt. Aber da halten wir auch irgendwie den Fuß in die Tür und versuchen zumindest rudimentäre Grundkenntnisse in die Diagnostik zu haben. So ähnlich ist es, glaube ich, im EEG auch. Und da gibt es auch Begriffe, die wir aus der EKG-Diagnostik kennen, die wir aber auch in der EEG-Befundung irgendwie mit anwenden können. Und ich glaube, das ist auch zumutbar, dass wir irgendwie zwischen intermittierend, also paroxysmal und kontinuierlichen Veränderungen unterscheiden können, dass wir regional, hemisphärisch oder generalisierte Veränderungen sehen können. Die können mono- oder polymorph sein und dann eben Änderungen in Frequenzspektren oder was auf der Intensivstation eben auch häufig eine Frage ist, gibt es epilepsie-typische Muster? Wie zum Beispiel Spikes, Sharp Waves, Spike-Wave-Komplexe. Das wären so typische Dinge.
Und bei uns regional und hemisphärisch schon so ein bisschen schwieriger fällt mit der Anzahl an Ableitungen, die
wir haben. Ja, klar. Also wenn du nur eine frontal rechts und eine frontal links und eine Null-Elektrone irgendwo anders hast.
Ja, das ist, also im OP haben wir im Prinzip zwei Kanalsystem.
Ja.
Also wir haben drei Elektroden und eine davon ist eine Referenzelektrode, die in der Mitte klebt.
Ja, genau. Auf der Intensivstation, es gibt kommerzielle Systeme, die dann mit 5-Kanal arbeiten, also 2-2 neutral.
So?
Ja.
Ich tippe mir gerade auf die Stirn.
Mhm. Ja. Also es gibt da Unterschiede.
Zeig nochmal für unsere Hörer.
Ja, so. Erst da und da dann, oder?
Ja.
Ich habe ja im Prinzip wie eine Regieanweisung. Tippt sich auf Stirn.
Genau. Genau. Auf meiner Intensivstation, wenn wir irgendwie sagen, so jetzt ist es Zeit für ein
meine Intensivstation.
Mein Haus.
Dir ganz allein gehört.
Ja. Wenn wir sagen, wir brauchen eine EEG, dann haben wir eben häufig Patienten mit einer Bewusstseinsstörung und dann interessieren uns schon auch übers EEG, was Differentialdiagnosen sein können. Und dann freuen wir uns, wenn die Neurophysiologen uns sagen, hier, wir haben, keine Ahnung, Gammawellen bei einem subporösen Patienten und das könnte irgendwie eine kortikale Deafferenzierung sein.
Logisch.
Logisch. Absolut. Dafür brauchen wir die, weil das sehe ich einfach leider nicht. Noch nicht. Vielleicht nach der Folge. Die meisten EEG-Veränderungen, die man hat, wenn man irgendwie im Koma liegt, sind schlecht. Vielleicht kann man das so stumpf stehen lassen.
Gut, man muss ja sagen, so schlimm muss es ja nicht immer sein, ne? Man kann ja auch mal so eine normale Operation über sich ergehen lassen müssen. Und ich weiß nicht immer, ob du jetzt noch viel zur Intensivmedizin loswerden möchtest.
Nee, ich glaube, das Spannende ist sogar das zweite Thema, nämlich das, was uns im OP mit EEGs konfrontieren könnte.
Gut, also ich hatte ja gerade schon mal angeteasert, dass offensichtlich das EEG sogar manchmal dem Sättigungsmessen vorgezogen wird. Weiß nicht, schockiert euch das auch ein bisschen, so eine Aussage, oder würdet ihr sagen, nö, stimmt schon, Sättigung kann man abmachen, Hauptsache
ich
EEG.
Das ist ja erstmal für uns als Anästhesistin sehr unintuitiv zu sagen, nee, Sättigung, darauf können wir ruhig verzichten, weil ich meine, wir spielen ja wirklich ganz gerne mit Atemwegen rum und machen Beatmung und so ein Kram und dann zu sagen, so eines der wichtigsten Überwachungstools für die Oxygenierung der PatientInnen, die wir so haben. Tauschen wir mal gegen was anderes aus, was wir vielleicht gar nicht so flächendeckend immer verwenden und worin viele von uns vielleicht auch gar nicht so gut sind, ist erstmal
auch meine Theorie.
Tatsächlich ein bisschen schockierend, ja. Also ich war ja am gleichen Ort, als diese Aussage getätigt wurde und dachte auch so, ernsthaft? Keine Sättigung, aber ein EEG? Also ja, ich würde nicht sagen, dass es mich schockiert hat, aber es war.
Also ihr müsst jetzt sagen, wem ihr, also es war nicht niemand, der das gesagt hat.
Nein, nein.
Sondern ihr wart auf dem Euro-Anesthesia-Kongress in einer Session über
das EEG.
EEG-Monitoring mit einer hochdotierten Dozentin.
Also die hat sie, glaube ich, schon mal davon gehört vorhin.
Die sich richtig gut auskannte.
Ja.
Es kann natürlich sein, dass sie mit dieser Aussage etwas provozieren wollte.
Klar.
Aber sowas ist eben gesagt worden und das wollten wir hier mit zur Diskussion stellen, wie wir dazu stehen.
Und hat definitiv dazu geführt, dass wir das nicht vergessen haben. Das muss man ja auch.
Das ist vielleicht auch die Hauptsache, die sie damit erreichen wollte, oder? Bisschen provozieren, ein bisschen.
Ich habe auch das Gefühl, dass eben der Ausbildungsfokus in unserer Abteilung, aber ich glaube auch in anderen Abteilungen, eben nicht unbedingt auf dem EEG liegt. Und ich meine, wir hatten ja auch schon mal diskutiert, und dazu kommen wir gleich auch, unprozessiertes EEG, prozessiertes EEG, verschiedene Hersteller bieten da verschiedene Indizes auch an. Was nutzt wer und wie in der täglichen Praxis? Und was man so raushört, wenn man sich umhört, ist ja schon, entweder hat man, sagen wir mal, Gurus, die es richtig gut finden und die EEG verteidigen und die halt sogar was sagen wie lieber die Sättigung abbauen als das EEG, denen würde man natürlich zutrauen, dass sie unprozessiertes EEG beurteilen können, Spektrogramme aus dem FF lesen etc. Aber ich würde jetzt mal so sagen, und das ist jetzt meine Theorie in der Breite, gibt es vielleicht dann noch den oder diejenige, die eben sich auf diese Indizes verlässt und halt sagt, ja, im zeitlichen Verlauf ist, keine Ahnung, unser BIS zum Beispiel oder Narkotrendindex oder was alles so gibt, Setline und keine Ahnung, hat sich so und so verändert. Man kann den super aufschreiben und dokumentieren und vielleicht kann man auch darauf reagieren, wenn er jetzt durch die Decke geht. Diese Leute gibt es sicherlich noch, aber ich glaube auch, dass es eine gewisse Anzahl und wahrscheinlich gar nicht so wenige gibt, zu denen ich mich auch zum Teil selber erzählen würde, die jetzt gar nicht so den tiefe Ahnung haben, irgendwie, wie man unprozessiertes EEG klinisch beurteilt und dann auch seine Entscheidungen darauf trifft. Und man muss ja auch sagen, wenn man jetzt wenig Erfahrung damit hat, das Roh-EEG zu lesen, dann ist es ja vielleicht sogar gefährlich, daraufhin in irgendeinen Aktionismus zu verfallen, nur weil man jetzt denkt, man hätte jetzt, weiß der Geier, was auf diesen Rohdaten da entdeckt. Ich weiß nicht, wie.
Mir ist an der Stelle gerade eingefallen, wir hatten ja jetzt schon so die ein oder andere EKG-Analogie. Hm. Und ich dachte, das, was wir im Moment, wenn wir ein EEG im OP nutzen, also irgendwie so ein vereinfachtes, prozessiertes EEG mit irgendeinem Indexwert, dann ist das vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit einer Reanimation, in der man nicht selber eine Rhythmusanalyse macht und auf diesen Monitor guckt, sondern man nutzt halt einen AED-Modus und lässt sich sagen, so schocken oder nicht schocken.
Okay.
Und ich glaube, so ein bisschen machen wir das im Moment auch. Also wir gucken, wenn wir es nutzen, auf den Zahlenwert, können aber die Kurve, die dahinter steckt, vielfach, also da spreche ich auf jeden Fall auch für mich, nicht so, also ich habe mir mal Sachen angeguckt, ja, und Burst Suppression habe ich auch irgendwie mal gesehen und so, aber dass ich jetzt ernsthaft sagen kann, so, okay, ich sehe an der Kurve, was sich verändert hat und weiß deswegen, warum der Wert jetzt höher oder niedriger geworden ist, das würde ich jetzt auf jeden Fall auch nicht so sehen. Das heißt, irgendwie sind wir zumindest, glaube ich, großteils noch nicht so weit, dass, und wie du das gesagt hast, das ist nicht so richtig Grundlagenteil der Ausbildung. Und
also schon, aber halt nicht.
Ja, aber es Fokus. Wird, glaube ich,
also
noch nicht.
Im Fahrradskatalog steht es mir sicher nicht, würde ich behaupten.
Und ich würde auch sagen, es wird nicht.
Glaube ich nicht.
Meine nicht, da habe ich noch nie gesehen, irgendwie so und so viele Narkosen mit narkosetiefe Überwachung. Ich glaube, da steht da nicht drin. Und es ist aber, glaube ich, wird auch nicht als.
Nicht mal als Unterpunkt irgendwo?
Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Und ich glaube, also mein Eindruck ist, es wird nicht als grundlegendes anästhesiologisches Skill wahrgenommen, wo man so sagt, okay, so ein vernünftiger Anästhesist oder eine vernünftige Anästhesistin, das sollte die können. Also über andere Sachen brauchen wir uns nicht unterhalten, dass wir in der Lage sein sollten, so ein EKG in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay.
Aber man muss ja sagen, das Haupteffektorgan, was wir
eben, deswegen, also es ist ja eher überraschend.
Beeinflussen ist ja das Gehirn, genau. Ja.
Ja. Aber warum ist das so?
Ich glaube, ja, wahrscheinlich, weil es trotzdem funktioniert, was wir machen. Sowas wie, also die Erfindung von solchen Sachen oder die Idee war ja auch, wir wollen irgendwie zum Beispiel Nativa, wir wollen Awareness vermeiden, gewisse Sachen. Wir wissen mittlerweile, wir können, wenn wir Narkosetiefe überwachen und das richtig machen, können wir sicherlich oder wahrscheinlich auch die Rate an Delir irgendwie reduzieren, wenn wir Narkosemittel nicht übermäßig einsetzen. Aber ich glaube, das sind häufig Sachen, die nicht so offensichtlich sind. Also wenn ich nicht vernünftig mein EKG ableite und intraoperativ das Herz überwache, dann kriege ich akut und zwar ziemlich schnell irgendwie Probleme. Wenn ich zu tiefe Narkose mache, dann bringt das viele Probleme für die Patientinnen und Patienten und auch drumrum. Aber es hat erstmal nicht so unmittelbare Konsequenzen.
Und wie war das nochmal mit den Überwachungsmethoden? Das randomisiert Studien dazu gab es ja eigentlich nicht, ne? Ob jetzt das EKG es besser macht oder nicht.
Ich wollte noch was ganz anderes sagen auf das, was Anna gesagt hat. Du hast es genau gesagt, akut. Also wenn wir eine zu tiefe Narkose machen, dann sind die Probleme, wie zum Beispiel ein Delir, was dann in den Tagen danach auftritt, ja irgendwas, was wir einfach gar nicht mitkriegen in 90% der Fälle oder noch mehr. Also unsere schlechte Medizin wird uns in dem Moment gar nicht bewusst, weil die Effekte nicht so akut sind. Und im gleichen Zusammenhang haben wir auch vorher schon Narkose gemacht, in Anführungsstrichen. Und auch so ein gewisses Gefühl von, naja, wir können das ja so. Was brauchen wir jetzt denn noch ein Gerät, das uns sagt, dass der Patient schläft? Wir können doch schon, ob die Herzfrequenz schneller wird. Also ich sage das jetzt ein bisschen plakativ. Das ist natürlich nicht die Wahrheit, aber ich glaube, so ein bisschen was von dieser Haltung ist da drin. Die Geräte kosten Geld, sind nicht an jedem Krankenhaus wahrscheinlich verfügbar.
Vor allem nicht an jedem Arbeitsplatz wahrscheinlich. Ne?
Das daraus folgend und wie wir jetzt irgendwie eigentlich auch schon eingängig beschrieben haben, es ist gar nicht so einfach, das OEG sinnhaft zu interpretieren mit dem Skillset, was wir in unserer Ausbildung erwerben, stand jetzt. Und der große Punkt, den wir noch nicht ausgesprochen haben, im prozessierten EEG kriegt man dann auch sozusagen über einen wie auch immer gearteten Blackbox-Algorithmus, der nicht erklärt wird, eine Zahl, die uns sozusagen als EEG-Laien vermitteln soll, ist diese Narkose jetzt tief oder nicht tief? Mhm. In der Regel eigentlich fast immer ein Wert zwischen 0 und 100, wobei 100 das wacheste sozusagen davon ist. Und sich im Prinzip auch rumgesprochen hat, dass diese Zahl zwar irgendwie hilft, aber auch ihre Limitationen hat. Und das ist, glaube ich, ein Problem bei der Sache, in der Akzeptanz.
Das ist ja, glaube ich, am Ende des Pudels Kern, dass wir eigentlich wissen, dass Roh-EEG ist das, was wir lesen können sollten, aber dass es da halt Einschränkungen gibt, weil es keine großen Datenlagen gibt, die Roh-EEGs mit einer Sedierungstiefe irgendwie korrelieren, dass es gibt wenig Erfahrung des Personals in der Anwendung vom Roh-EEG außerhalb der Neurophysiologen und Neurophysiologinnen. Wir haben vielleicht auch nicht die Gerätetechnik für Roh-EEGs im OP verfügbar. Es gibt so viele Artefakte und Einflussfaktoren, dass das schwierig macht. Und dann kommst du, Ralf, mit einer Industrielösung, die sagt, okay, Roh-EEG ist für die Anwenderin, für den Anwender im Alltag vielleicht zu komplex. Lass uns doch was bauen, wie wir die Rohdaten prozessieren können, um dann Möglichkeiten anzubieten, wie man trotzdem auf diese wertvolle Ressource EEG irgendwie zugreifen kann, weil da sind wir uns irgendwie einig. Es geht um das Organ, was wir mit den Medikamenten ja lahmlegen wollen, dass die Patientinnen die Narkose ertragen. Und dann kommen wir irgendwie zu den prozessierten EEGs. Und vielleicht ist das die goldene Brücke, um über prozessierte EEGs in den nächsten paar Minuten zu sprechen.
Ja.
Ja.
Wir stimmen dir zu.
Ja, also das ist das, was wir halt häufig im OP verfügbar haben, nämlich prozessierte EEGs, die durch irgendwelche Algorithmen Roh-EEG-Daten analysieren, reduzieren und dann uns irgendeinen Marker ausspucken, an dem wir dann Entscheidungen festmachen sollen, können, dürfen. Da gibt's also Hersteller, die das machen. Narkotrend ist sowas, bispektraler Index, BIS, gibt's noch mehr, Patient State Index, Density Spectral Array, Asymmetrie Indizes, Cerebral State Indizes, Responsiveness Indizes, Depth of Hypnosis Index. Also es gibt jede Menge Algorithmen und Möglichkeiten aus dem Roh-EEG durch Computermagie da was abzuleiten. Wir wollen in den nächsten paar Minuten verschiedene prozessierte EEG-Verfahren nebeneinander legen und haben so ein bisschen recherchiert, was es gibt. Und die häufigsten sind bispektraler Index, kurz BIS, Patient State Index, PSI und Narcotrend. Das sind alles proprietäre Systeme, bei denen, weil die proprietär sind, geheim ist, wie sie zustande kommen. Aber was sie gemein haben, ist, dass sie alle ein reduziertes EEG nutzen, das über frontale Elektroden irgendwie abgeleitet wird. Und durch diesen proprietären geheimen Algorithmus spucken alle diese drei Indizes am Ende einen Zahlenwert aus, der zwischen 0 und 100 liegt. Und bei dem 0 der Patient am tiefsten schläft, am meisten sediert ist, am wenigsten EEG-Aktivität mitbringt.
Ja, also geradezu isoelektrisch.
Geradezu isoelektrisch. Während, wenn man eine 100 hat, 100%, dann ist man, soll man so richtig wach sein. Also es ist eine Skala von 0 bis 100, von tiefkomatös bis wach. Und die Idee hinter diesen Indizes war, dass man eben sagt, hier ist es einfacher als das Roh-EEG interpretieren, macht was draus. Angetreten sind die Hersteller damit, dass sie gesagt haben, wir verhindern damit Awareness. Indem wir sicherstellen, dass ihr wisst, wie flach eure Narkosen eigentlich sind. Und das ist dann wissenschaftlich auch aufgearbeitet worden. Und man hat festgestellt, auch mit prozessiertem EEG ändert sich die Awareness-Rate nicht. Blöd für die Firmen, die das hergestellt haben. Die haben dann ihren Marketing-Slogan ein kleines bisschen geändert und sagen jetzt nicht mehr, dass sie Awareness verhindern, sondern jetzt verhindern sie zu tiefe Narkosen. Von denen ja mittlerweile auch bekannt ist, dass sie Probleme macht, bis hin zu einer erhöhten Mortalität, über welche Faktoren noch immer. Aber trotzdem, ja, sind diese prozessierten EEG-Indizes das, was wir häufig in den OPs zur Verfügung haben und auch etwas, was es uns ermöglicht, leicht irgendwie einen Zahlenwert in unserer Dokumentation aufzunehmen, mit dem wir vielleicht dokumentieren können, dass unsere Narkose eben nicht so tief ist. Ich glaube, da ist der Hauptwert, den die Indizes da mitbringen.
Hm? Was mich bei dieser Sache, die ich aber noch nicht auf die Schnelle dabei gefunden habe, noch interessiert, weil das wäre vielleicht noch irgendwie ein bisschen interessant, die Unterscheidung hinsichtlich der Messtechnik von diesen, sag ich mal, drei Verfahren. Zum Beispiel, also eigentlich sind ja auch so EMG-Signale teilweise ja auch damit enthalten. Bin mir ziemlich sicher, dass das auf dem Monitor mit angezeigt. Ich kann es aber nicht sicher sagen und ich weiß es jetzt auch nicht, wer was mit nutzt. Unterschiedliche Kanäle haben wir ja schon, einfach dadurch, dass es unterschiedliche Elektroden teilweise sind. Ja. Weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja, das also was deine Frage ist, was ist der Unterschied zwischen BIS, PSI und Narcotrend am Ende?
Zumindest in dem, also die Skalen spucken sonst alle aus, jeder mit unterschiedlichen Algorithmen, aber wer misst zum Beispiel was noch ganz grob mit?
Also am Ende haben die verschiedene Parameter aus dem Roh-EEG. Und welche das genau sind, sagen sie nicht so ganz genau. Also bei bispektralem Index, beim BIS sagen sie halt, sie haben einen Algorithmus, der basiert auf einer Leistungsspektralanalyse und sie gucken sich Bispektralanalyse an und die Burst-Suppressionsdaten. Und daraus gewichten sie dann irgendwie eine Summe und das gibt dann einen Wert.
Okay.
Beim PSI gibt's eben noch andere Faktoren, die sagen, sie berücksichtigen regionale und bilaterale Kohärenzen, haben irgendwelche quantitativen Merkmale in einem multivariaten Algorithmus inklusive Burst-Suppressionsdaten und Plausibilitätsanalysen. Und Narcotrend sagt einfach nur, sie machen Roh-EEG-basierte mathematisch-statistische Bewertungen. Schönen Dank dafür.
Cool.
Und am Ende kommt halt eine Zahl zwischen 0 und 100 raus.
Also ich meine, was man dazu ja mal sagen muss, irgendwie, das ist nicht ideal und irgendwie scheint es ja nicht so, nicht perfekt zu funktionieren, weil irgendwie haben wir trotzdem Awareness und Dinge werden teilweise nicht erkannt, wie es bei wirklich alten Menschen, Kindern ist, man weiß nicht so genau. Aber was sie natürlich mit dieser, ich sag mal, Vereinfachung schon mal geschafft haben, ist, dass die Dinger in unseren OPs stehen. Also, wie gut das ist, was da jetzt an Zahlenwert rauskommt, das ist noch mal so ein bisschen zu diskutieren, aber erstmal stehen die Dinger da und die spucken ja grundsätzlich auch eine Kurve aus. Das heißt, uns auf die Fahne zu schreiben, mal zu lernen, diese Kurven besser beurteilen zu können und was damit anfangen zu können, ist ja auf jeden Fall, also die Möglichkeit ist da, weil wir haben diese Dinger da stehen.
Ja und nein, weil das ja, also die, ich glaube, den Punkt, den wir insgesamt in dieser Folge machen wollen, ist, dass der Schlüssel zum Erfolg eigentlich die Interpretation des Roh-EEGs ist und nicht die Dokumentation oder die Reaktion auf die prozessierten EEG-Indizes, wie auch immer sie heißen. Und da ist es dann von den Herstellern abhängig, was für Werte oder was für Daten sie dir überhaupt ausspucken. Ob du Zugriff auf die Rohkurve hast, ob du Zugriff auf das Spektrum der Frequenzen irgendwie hast und wie du das interpretierst. Also ich bin bei dir, dass es besser ist als nichts.
Ich glaube, was du sagen wolltest, ist gut, dass wenigstens das Gerät da ist, was auch unprozessiertes EEG kann. Obwohl es jetzt leider noch diese.
Aber wenn jetzt guckt, das, was wir sehen, wenn wir, also, aber jetzt dazu mal eine ganz kurze praktische Frage. Wenn wir unser Narkotrend anschließen, im OP,
ja,
dann haben wir einen Zahlenwert, ja, aber ja, wir haben ja auch eine Kurve.
Ja, das ist richtig.
Und die Kurve, die wir sehen, ist doch das, was diese Zweikanalableitung da am Kopf einfach ableitet. Also
müssten
oder?
Zwei
das
Kurven ja eigentlich sein. Müsste ja zwei Kanäle.
Ach so, du meinst ja schon.
Nee, es müssten zwei Kanäle eigentlich sein.
Oder was du machen musst, um es tatsächlich nutzen zu können, ist ja, dass du verschiedene Sweep
Abtastfrequenzen.
Ja. Ja. Was ist das denn? Sweep, also die Geschwindigkeit, Vorschubgeschwindigkeit. Verschiedene Vorschubgeschwindigkeiten einstellst. Also du schaltest einmal ein 6,25 Millimeter pro Sekunde meinetwegen und du stellst einmal ein 50 Millimeter pro Sekunde und das dazwischen. 25, 12,5 zum Beispiel. Und was du dann machen kannst, ist ja, und das ist ja eigentlich das, was man sich hauptsächlich angucken will, Delta-Spindeln, also Delta-Wellen und Alpha-Spindeln. Und für die einen brauchst du, keine Ahnung, 8 Sekunden, um zu beurteilen, sind die Delta-Wellen so zwischen 0,5 und 1 Hertz, ne? Also machen die so. Und dann musst du ja reinzoomen, in Anführungszeichen, und dir die Sekunde angucken und dir in deiner Delta-Welle anschauen, ob da auch kleine Alpha-Spindeln sind. Und wenn die da sind und du hast deine Alpha-Spindeln sogar eher auf dem aufsteigenden Ast von deiner Delta-Welle, dann ist das ein gutes Zeichen, dass deine Narkose tief genug ist. Wenn die gar nicht da sind, du hast also auch keine Delta-Wellen, dann hast du ja mutmaßlich eher eine zu flache Narkose oder sogar einen wachen Patienten. Wenn du Beta-Wellen und solche Sachen siehst, dann geht es ja schon wieder so Richtung Aufwachen, in Anführungszeichen. Und dann kannst du ja noch ein Spektrogramm darstellen und solche Sachen, aber das brauchst du ja eigentlich primär erstmal gar nicht, um deine Narkosetiefe zu steuern, sondern du willst halt eigentlich diese vier Vorschubgeschwindigkeiten auf deinen Monitor bringen. Das geht, das kann Narkotrend auch machen, das kannst du auch in unseren Monitoren einstellen. Und dann kannst du dir einerseits angucken, eben sind Delta-Wellen da und sind Alpha-Spindeln da und sind die in der, oder beziehungsweise wenn es keine Alpha-Spindeln sind, sind sie schneller, also hochfrequenter oder niedrigfrequenter. Und dann kannst du daran deine Narkose steuern eigentlich, wenn man ehrlich ist. Mehr braucht man nicht. Man braucht das Spektrogramm, je nachdem, wie man fragt. Man braucht das prozessierte EEG, je nachdem, wie man fragt. Aber was man wirklich braucht, ist eigentlich das unprozessierte Roh-EEG in bestimmten Vorschubgeschwindigkeiten. Weil sonst wird es zu schwierig, wenn du nur eine Sekunde immer nimmst, die dargestellt wird, und dann kommt es schon wieder zum, weißt du, dann kannst du die Delta-Wellen nicht mehr erkennen, weil du den Ablauf nicht siehst über die Zeit. Weißt du, ich meine?
Das ist gar kein Widerspruch von meiner Seite aus. In meinem Verständnis wäre es nur so gewesen, dass wir sozusagen die 1A und 1B-Elektrode jeweils auf die Referenz messen und nicht aufeinander.
Ach so.
Und okay, deswegen eigentlich zwei Signale da sein müssen.
Das ist die Frage nach biphasisch oder uniphasischen Ableitungen. Und da gibt's auch wieder beides, je nachdem, wie du die verschaltest. Das kannst du auch bei beliebig komplexen Konfigurationen.
Ja, ich glaube, das geht auf Hannas Ausgang zurück, von wegen, dass das ja dann vielleicht eigentlich das Rohsignal wäre. Du hattest das ja angefragt mit deiner praktischen Frage. Man klebt es auf und dann hat man eine Kurve auf einmal da.
Das ist unsere Standardeinstellung.
Und ich hätte jetzt erwartet, dass es, ich kann es mir jetzt auch nicht besser erklären, dass es irgendwie eine summierte Version dann vielleicht auch schon ist, weil eben nur eine Kurve da ist.
Also na klar ist es ja das summierte frontale EEG.
Aber also nicht nur Aktionspotenzial summiert, sondern eben auch vielleicht zwei Messungen summiert, was ich medizinisch gedacht gar nicht so sinnvoll finde. Aber in meinem Verständnis hätte ich trotzdem erwartet, dass es eigentlich zwei Messungen dort sind. Mhm. Aber ich befürchte, das können wir nicht 100% klären.
Also das weiß ich nicht genau, aber du brauchst es nicht. Du bräuchtest nicht mehrere Messungen. Es gibt ja eben diese Konventionen über die bestimmten Frequenzbereiche, die du dir anschauen kannst. Die haben sich ja mehr oder weniger willkürlich ausgedacht, dass sie sie so nennen. Also dass Delta-Wellen Delta-Wellen sind, hat ja jetzt immer keine zugrunde liegende, also du kannst nicht sagen, nur weil da Delta-Wellen sind, macht jetzt das Gehirn gerade dieses oder jenes. Aber es korreliert eben mit den Narkosestadien und mit deinen klinischen Parametern und damit, ob jemand dann Awareness hatte oder ob jemand zu tief narkotisiert war, solche Sachen. Und wenn die Delta-Wellen weggehen, zum Beispiel, du hast Burst Suppression oder komplett isoelektrisches EEG, dann weißt du halt, du hast es jetzt übertrieben. Wenn die Delta-Wellen wiederum verschwinden und du eher hochfrequente Wellen siehst, dann hast du es untertrieben. Und das ist sicherlich jetzt grob vereinfacht, aber du brauchst eigentlich nicht mehrere Messungen von mehreren Kanälen und könntest ja hinten auch noch ein EKG draufkleben und oben und so, dann müsstest du halt Haare wegrasieren und das macht man halt nicht. Was?
Ja, also die Frage, die für mich nur dahinter stand, inwiefern ist diese Kurve schon eine vorprozessierte Kurve darüber hinaus als das, was wir schon sozusagen sagen, mit ist eine Summation aller Potenziale.
Ich denke die ganze Zeit, dass es irgendwie.
Es gibt Filter, ja. Filter gibt es, die du drauflegen kannst.
Ja, damit das Rauschen kleiner wird.
Aber wenn du mit den Filtern übertreibst, dann filterst du auch die Delta-Wellen raus, zum Beispiel. Da muss man drauf, also wenn die weg sind, musst du nicht gleich deine Narkose vertiefen, sondern erstmal gucken, ob du den falschen Filter eingestellt hast. Aber keine Ahnung. Ich glaube, ansonsten ist es unprozessiert, weil es ist einfach das, was du da, die Potenziale zwischen den Elektroden, die du misst.
Die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, du hast ja gesagt, dein Review, was du dir da angeguckt hast, sagt eigentlich, ja, so richtig geil sind diese Indizes gar nicht. Und
die prozessierten Indizes.
Ja, genau.
Nee, die sind wohl nicht so.
Die sind nicht so richtig gut und wissen wir auch nicht so richtig. Was ich mir die ganze Zeit frage, es ist doch eigentlich, also es wird doch wohl technisch möglich sein, das Ganze besser prozessieren zu lassen. Also, was ist meine? Es klingt irgendwie, klingt nicht so, als würde ein vernünftiger Algorithmus das nicht hinkriegen, das qualitativ hochwertig zu machen. Keine Ahnung.
Vielleicht ist das deine Marktlücke, Hanna, den Hanna-Index neben PSI Biss und Narkotrend zu setzen.
Dafür habe ich mich vielleicht vor vielen Jahren für das falsche Studium entschieden, ich weiß nicht.
Also mein Ingmar hat ja jetzt gesagt, das Ziel dieser Folge ist eigentlich, die unpräzisierte EEG-Kurve zu propagieren.
Ja.
Und jetzt müssen wir eigentlich sagen, warum das so ist. Also warum finden wir, was heißt wir, die Autoren, die wir gelesen haben, warum
finden
wir?
Nee, wir jetzt schon auch.
Wir auch jetzt, wir sind überzeugt, aber warum finden die das doof, das prozessierte EEG? Und da gibt's halt unter anderem Studien, die zeigen, ja gut, Awareness wird nicht verhindert. Es ist schlecht geeicht auf Patientenkohorten, die uns eigentlich interessieren, also Kinder, alte, kranke Leute. Da passt es meistens oder oft nicht. Dann gibt's bestimmte Artefakte, Muskelbewegungen, aber auch EKG oder auch der Chirurg, der irgendwas kauterisiert, kann diesen Index massiv verändern, so dass man dann auf die Idee kommen könnte, A, entweder seine Narkose zu vertiefen oder halt weniger zu machen. Das ist schon mal doof. Und was man auch wissen muss, es gibt ja verschiedene Medikamente, also Narkosemedikamente, Lachgas, Ketamin, die diesen Index in die Höhe schnellen lassen, so dass man eigentlich denken müsste, naja, wir müssen jetzt
jemand wacher.
Ja, wir müssen jetzt mehr Narkose machen. Also sie sind extrem fehleranfällig im Prinzip und ja, so gesehen sind sie eigentlich nicht nutzbar in dem, also nicht ohne, dass man die Rohdaten lesen kann, nutzbar. Man kann sie, wenn sie in Rohdaten passen, dann kann man sagen, super, kann den Verlauf nehmen. Wenn man die Rohdaten nicht interpretieren kann, muss man aber eigentlich die Finger davon lassen.
Dem letzten Satz stimme ich halb zu.
Ja, meine ich vielleicht auch nur halb ernst, aber eigentlich schon.
Ich finde, das ist ein Wunsch für die Zukunft und was ich jetzt nochmal rausgefunden habe, dass was sich auf unser Narkotrend bezieht, so wie wir es machen, ist es tatsächlich nur ein Kanal, der daraus entsteht. Also dann ist diese ganze Frage hinfällig und da wird tatsächlich auch ein EMG mit abgeleitet.
Aber das ergibt ja auch total Sinn, weil wenn wir mal gucken, was passiert, wenn wir nochmal nachrelaxieren.
Also klar wird dann EMG mit abgeleitet. Ist die Frage, ob das Absicht ist?
Vermutlich
also sagen wir, wenn
nicht.
Sie den Wert angeben.
Doch, das ist, glaube ich, schon Absicht.
Ne, also es gibt sozusagen die Kategorie EMG in dem Dings. Also und man, es würde ja vielleicht auch Sinn machen, das sozusagen mit reinzunehmen in den Algorithmus, so ganz unwissend gemutmaßt.
Das wird da drin sein. Weil das ändert es ja auch, wenn du viel Muskel-eigene Aktivität hast und dann nachrelaxierst, dann geht ja der Index runter, normalerweise. Also, nicht normalerweise, in manchen Fällen.
Möglicherweise.
Ja.
Es ist, glaube ich, wieder Zeit für eine EKG-Allegorie. und vielleicht ist das hier der Vergleich der Indizes mit den Diagnosetools im EKG. Ich kann ein 12-Kanal-EKG schreiben und der sagt mir Vorderwandinfarkt und ich kann mich darauf verlassen und den in den Herzkatheter schieben. Oder ich sag, okay, der hat Vorderwandinfarkt gesagt, lass mich mal die Rohdaten im 12-Kanal ansehen und gucken, ob ich dafür Korrelate finde. Vielleicht ist das was, ist das ein Weg, wie wir auch mit dem EEG oder mit dem prozessierten EEG umgehen können, dass es ein Hinweisgeber ist, um in die Rohdaten des Roh-EEG mit reinzugucken.
Und um bei der bei dieser Analogie einmal zu bleiben, dann muss man halt auch immer sagen, wenn ich ein EKG habe, mir das angucke, da sagt mir ein System Vorderwandinfarkt, ich gucke mir das EKG selber nochmal an, gucke ich mir natürlich immer auch, und das klingt so stumpf, aber das ist natürlich so, ich gucke mir den Patienten an oder die Patientin und gucke mir die Klinik an. Und so ist das ja bei uns in der Narkose auch. Ja, wir haben schöne Überwachung, aber wir werden ja nicht davon Abstand nehmen, nicht auch Dinge wie Blutdruck, Herzfrequenz, was passiert da gerade operativ, ist das alles plausibel, passt das zusammen, wann habe ich das letzte Mal was an Narkosemitteln gegeben, habe ich nochmal nachrelaxiert, habe ich nochmal ein Opioid gegeben, das ist ja immer Teil des Gesamtpakets auf Grundlage dessen, wie wir Entscheidungen treffen. Also ich finde, wenn man diese Analogie auf der einen Seite macht, muss man sie an der Stelle auch machen. Wir haben ein Überwachungstool, aber das ist ja so wie bei allem immer ein Baustein in unserem Puzzle, was uns am Ende zu einer Entscheidung führt, hoffentlich.
Wenn man sich dann mal die Koryphäen auf dem Bereich bei YouTube anschaut, dann sagen die auch teilweise sowas wie, wenn man nicht so genau weiß, wie man das jetzt zu beurteilen hat, dann gibt man halt mal 30 Milligramm Propofol. Und wenn es sich dann ändert, dann wird es wahrscheinlich die Narkosetiefe gewesen sein. Und wenn nicht, dann war es vielleicht ein anderes Problem. Keine Ahnung, Muskeleigenbewegung oder was auch immer, EKG.
Wenn du jetzt Koryphäen auf YouTube ansprichst, lass uns doch mal unsere Quellen auf den Tisch legen, weil ich finde, wir haben hier eine ziemlich coole Quelle.
Ja, absolut.
Ist eine Webseite, die heißt ICETAP, ICETAP.org. Das sind so ein paar Amerikaner, die genau diese These formulieren, dass es es wert ist, das Roh-EEG anzugucken und hier mit ein paar Videos und Vorträgen genau diesen Punkt machen. Und das sind Leute, die zu diesem Thema auch viel publiziert haben und in der ASA relativ weit oben aufgehängt sind. Das ist eine super coole Quelle zum Thema EEG im Anästhesieumfeld.
Und diese Leute empfehlen zusätzlich noch die Website EEG oder EEGforAnesthesia.org.
Ja.
Also die beiden Seiten kann man empfehlen und dann kommt man auch auf die entsprechenden YouTube-Videos.
Ja, also das war was, wo wir hier in der Recherche drüber gestolpert sind und wo wir uns gefreut haben, wie wunderbar das in die Tiefe geht. Und dass das, das gefällt uns gut. Zum Thema Neuromonitoring auf der Intensivstation gibt es ein relativ aktuelles Buch mit Göttinger Beteiligung auch. Das heißt Neuromonitoring in der Intensivmedizin.
Surprise.
Surprise. Da steht auch was zum Thema EEG mit drin.
Also wir haben jetzt prozessiert irgendwie abgewatscht, sag ich mal.
Ja.
Müssten wir jetzt nicht sagen, angenommen, ihr seid jetzt im OP-Saal, ihr habt das jetzt draufgeklebt und ihr habt euch jetzt vorher mal durchgelesen, wie das nochmal mit dem Roh-EEG war. Wie könnte das anhand eines Fallbeispiels denn jetzt wirklich nutzen? Oder ist das zu visuell, weil man dann von Deltawellen und irgendwelchen Alpha-Oszillationen reden muss, die man sich halt nun mal nicht im Podcast?
2021 ist im Anästhesisten ein CME-Fortbildungsartikel zum quantifizierten EEG während der Allgemeinanästhesie erschienen. Mit den, ich nenne es mal den üblichen Verdächtigen aus der internationalen Neuromonitoring-Szene.
Genau.
Und das geht los mit einem Fallbeispiel. Also es ist ein Artikel, den wir grundsätzlich empfehlen. Und das Fallbeispiel wollen wir euch einfach mal mit auf den Weg geben. Also, sie betreuen einen 58-jährigen Patienten zur laparoskopischen Hemikolektomie. Als relevante Vorerkrankungen sind Bluthochdruck und Adipositas mit einem BMI von 37 Kilogramm pro Quadratmeter bekannt. Der Patient erhält für den Eingriff eine Kombinationsanästhesie aus TAP-Blockade und Allgemeinanästhesie mit Sevofluran und Fentanyl. Die Einleitung verläuft problemlos, aber während der Insufflation von Kohlendioxid in das Peritoneum wird der Patient ausgeprägt hypoton mit einem Blutdruck von 65 zu 35 mm Hg. Sie vermuten als Ursache primär das Kapnoperitoneum, aber ein Blick auf den EEG-Monitor führt sie zu einer weiteren Differentialdiagnose. Trotz einer minimalen alveolären Konzentration des Sevoflurans von nur 0,8 weist das EEG ein deutlich erkennbares Burst-Suppressionsmuster auf. Nach einmaliger Gabe von 10 Mikrogramm Noradrenalin und Reduktion der Sevoflurankonzentration auf 0,6 mAq stabilisiert sich der Blutdruck. Während der nächsten 90 Minuten verläuft die Anästhesie ohne größere hämodynamische Veränderungen und das EEG zeigt stabile Alpha-Oszillationen und eine Slow-Wave-Aktivität. Operativ erschweren dem Chirurgen abdominelle Adhäsionen die Arbeit. Nachdem es zu einer Verletzung des Dünndarms kommt, entscheidet sich der Operateur für ein offenes Verfahren und führt eine Laparotomie durch. Hierbei verändert sich das EEG-Muster abrupt und es sind nur noch Delta-Wellen zu erkennen. Sie sind sich unsicher, ob sie die Narkose durch die Gabe von Fentanyl oder eine höhere Konzentration von Sevofluran anpassen sollen. Auf einen erneuten Bolus an Opioid erscheinen wieder Alpha-Spindeln im EEG. Anscheinend war die TAP-Blockade nicht ausreichend für die Abdeckung des gesamten Laparotomiebereichs und der akute Schmerzreiz hat zum Verlust der Alpha-Oszillationen geführt. Die Operation verläuft weiterhin gut, bis es aufgrund einer Lazeration der Vena Cava Inferior zu einem ausgeprägten Blutverlust kommt. Aufgrund der hämodynamischen Instabilität verringern sie die Sevofluran-Konzentration auf etwa 0,4 mAq und versuchen, den Patienten durch Infusion von Kristalloiden und Transfusion von Erythrozytenkonzentrat zu stabilisieren. Ihnen fallen jedoch beim Blick auf den Monitor erneut fehlende Alpha-Oszillationen im EEG auf, wobei im Spektrogramm dieses Mal dem Alpha-Verlust ein Anstieg der Frequenz der Alpha-Oszillation vorausging. Sie erhöhen daher die Konzentration des volatilen Anästhetikums wieder auf 0,5 mAq, trotz weiterhin bestehender hämodynamischer Instabilität und supplementieren mit einem Bolus von 2 Milligramm Midazolam, sodass wieder Alpha-Oszillationen im EEG zu erkennen sind. Nach chirurgischer Kontrolle der Blutung stabilisiert sich der Patient zusehends. Nach der Ausleitung ist er schmerzfrei und kann sich nur an ihre Worte vor der Einleitung erinnern. Das ist so ein Fallbeispiel, das den Nutzen von EEG-Monitoring intraoperativ versucht zu verdeutlichen.
Also ich finde da viele Sachen dran interessant. Zum Beispiel, dass sie eben sagen, sie dosieren ja offensichtlich nach MAC, ne? Entidale Konzentrationen von Sevofluran in dem Fall. Aber jetzt muss man mal selber überlegen, wie oft hat man denn selber schon intraoperativ, ohne dass man EEG benutzt hätte in dem Fall, den MAC auf 0,4 reduziert. Ich weiß nicht, wie oft habt ihr das schon gemacht?
Zur Ausleitung.
Ja, zur Ausleitung.
Abhängig davon, also nicht reduziert, sondern einfach generell sehr wenig gemacht, überhaupt tatsächlich, wenn es beispielsweise bei einem Mitra-Clip. Weil es einfach sehr uninvasiv ist von der operierenden bzw. interventionierenden Seite.
Mhm, okay, aber die haben ja hier den Bauch
aufgeschnitten. Du hast gefragt, ich habe geantwortet.
Okay. Mhm. Also das finde ich zum einen schon mal interessant, dass man da offensichtlich viel differenzierter seine Narkose führen kann, ohne anscheinend eben eine Awareness zu provozieren beziehungsweise zu riskieren. Das finde ich schon mal, ne, also, ja.
Kann ich da an einer Sache, es gibt, ich glaube, es heißt wahrscheinlich implizit oder explizite Awareness, ich weiß nicht, das mag nicht ganz richtig sein von der Begrifflichkeit, aber meines Wissens nach ist so, dass Awareness nicht nur einschließt, dass sich danach jemand die Leute an irgendwas erinnern, sondern dass eben Awareness auch ist, dass die Leute ohne davon zu wissen, Albträume danach haben. Mhm. Also sozusagen irgendwas Unbewusstes davon teilnehmen. Und das wird aus meiner Sicht da jetzt nicht klar. Und das Darm hatte, hast du auch nur, weil der Patient oder die Patientin sich danach nicht dran erinnert, was vielleicht intraoperativ passiert ist und keine Gesprächsfetzen wiedergeben kann, wäre das für mich in meiner Wahrnehmung noch keine Garantie, dass nicht doch sozusagen ein Schaden durch eine unbewusste Awareness entstanden ist.
Was ich mich vor allen Dingen ein bisschen gefragt habe, also ich finde es auch ein cooles Fallbeispiel, weil es zeigt so ein bisschen, wo sind Anwendungsgebiete. Ich finde aber auch so ein paar Sachen sind da, wo ich mich frage, ob das nicht ein bisschen konstruiert ist und an manchen Stellen so leicht von der Praxis weggeht. Also ja, natürlich ist konstruiert, ja, ist klar. Aber also zum Beispiel schon der Anfang, wo man so sagt, okay, irgendwie der Patient, ne, Kapnoperitoneum, der Patient wird irgendwie hypoton und man vermutet als Ursache das Kapnoperitoneum, ist ja wahnsinnig naheliegend, hat aber auch eine tiefe Narkose und gibt dann irgendwie ein Katecholamin und reduziert aber auch die Narkose. Ich meine, das sind ja irgendwie natürliche Reaktionen, aber ob es nicht eine Kombination aus beidem war und die, also weißt du, was ich meine? Die Katecholamingabe stabilisiert ein bisschen und auch die Reduktion der Narkose macht in dem Zusammenhang ja vielleicht Sinn. Aber die Frage ist, ist das jetzt in der Praxis, also hätte ich es in der Praxis anders gemacht, wenn ich keine narkosetiefe Messung gemacht hätte? Oder hätte ich nicht auch so gesagt, okay, ich gebe erstmal Katecholamin, um den Blutdruck zu stabilisieren und überlege dann mal, ob ich die Narkose so tief haben muss. Klar, ein weiterer Überwachungsparameter ist schöner und ich habe dann noch mehr Anhaltspunkte.
Aber woran würdest du denn festmachen, ob die Narkose mit 0,8 mag?
Ja, ich würde es wahrscheinlich einmal ausprobieren, ob ich nicht auch ein bisschen weniger Narkose machen kann.
Und ausprobieren, inwiefern, was ist dein Outcome-Parameter dann? Also in der Narkose?
Ja, also, naja gut, das klingt jetzt so, als wäre ich grausam, ne?
Ja.
Wir müssen das rausschneiden.
Das ist doch viel schöner dafür.
Nee, also ich will ja nur sagen, es gibt halt einfach keine Überwachung ansonsten.
Ich sehe euren Punkt, ne? Ich sehe eure beiden Punkte, ne? Dass das klar ist in einem CME-Artikel über intraoperatives EEG-Monitoring, ist das der Weisheit letzter Schluss.
Klar.
Und wenn man das nicht gehabt hätte, hätte eine erfahrene Anästhesistin auch gesagt, klar geben wir auf die Hypotonie ein Katecholamin und die nächste Stellschraube, die ich habe, ist vielleicht die Narkosetiefe zu reduzieren. Aber ob du sie richtig reduziert hast,
völlig richtig,
hilft dir wahrscheinlich das EEG-Monitoring schon, weil du eben dann einen Zielparameter hast, auf den du schauen und auf den du gucken kannst.
Und man muss ja auch sagen, eine hemodynamische Instabilität mit einer Reduktion oder wenn jemand hyperton ist, mit Erhöhung der Narkosemittel zu therapieren, muss ja nicht immer richtig sein. Also
das ist die zweite Hälfte, also der zweite Fall des Fallbeispiels, wo sie dann eben sagen, ja.
Genau. Also ich meine, hemodynamische Instabilität behandelt man ja jetzt erstmal damit, dass man die Hemodynamik stabilisiert und nicht, dass man seinen Sevofluran runterschraubt. Jetzt ohne EEG. Wisst ihr, wie ich meine?
Naja.
Nee, keine Ahnung.
Würdest du aber in dem Fall
ohne EEG machen,
die Narkosetiefe, also bis die Hemodynamik auf eine Rücknahme der Narkosetiefe reagiert, musst du ja ohnehin was machen.
Genau.
Kannst ja nicht sagen, so, machen wir mal Sevo ein bisschen runter und dann warten wir mal und dann gucken wir mal, ob das in 10 Minuten besser ist.
Ja, genau, das sage ich ja.
Ich finde auch die 2 Milligramm Midazolam irgendwie, das klingt schon so nach, ach du Scheiße, es gab Awareness, schnell Midazolam hinterher, damit das Gedächtnis weg ist. Also ich möchte
nicht. Ich glaube, so ist es auch gemeint.
Ja, aber wenn ich dann, wenn ich irgendwie jemandem das Gedächtnis wegballer, dann muss ich mich jetzt auch nicht wundern, dass er danach vielleicht nicht weiß, was passiert ist. Also ich möchte den Artikel trotzdem jetzt nicht schlecht reden damit. Das mit der Awareness, finde ich, ist schon wichtig, dass man sagt, Awareness ist nicht nur, wenn mir jemand danach sagen kann, über was ich geredet habe während der Narkose mit irgendjemandem. Da stehe ich dazu.
Man muss das ja auch nicht schlecht reden, aber man kann ja sowas trotzdem mal diskutieren.
Ja.
Drüber sprechen.
Was es aber auch noch zeigt, also was sie ja sagen ist, okay, EEG gehört an jeden erstmal dran grundsätzlich. Was es ja auch zeigt in diesem Fallbeispiel, da passieren ja alle Sachen gleichzeitig, wenn man mal so will, ne? Also zum Beispiel, dass dann irgendwann keine Delta-Wellen mehr vorhanden sind in diesem Fallbeispiel. Ist ja eigentlich eine paradoxe Reaktion auf eine zu niedrige Narkose, also zu wenig Analgesie. Das ist ja anscheinend bekannt, dass in bestimmten Fällen das dann so aussehen kann, wie zum Beispiel ein Burst Suppression Muster mit völligem Fehlen von Delta-Wellen, was aber eben nicht bedeutet, dass die Narkose zu tief ist, sondern dass die Narkose zu flach ist. Und das hätte dazu geführt, beim Biss und beim Narkotrend und so weiter,
dass es einen ganz niedrigen Index angezeigt hätte.
Ganz niedrigen Index angezeigt hätte, weil es so ähnlich aussieht wie ein Burst Suppression Muster für den Algorithmus, aber für den erfahrenen EEG-Interpretator eben nicht. Und, also wisst ihr, was ich meine? Das ist ja jetzt nur wieder das Nächste, um zu sagen, also das, was die sagen. Ich meine, ich bin ja kein, ich habe ja kein Game da dabei, ne? Also, ob man jetzt Biss nehmen soll oder nicht, ist mir ja völlig egal, aber das ist ja zumindest das, was in den Artikeln immer so rauskommt, dass das Roh-EEG offensichtlich der heilige Gral zu sein scheint.
Wenn man es denn interpretieren kann.
Wenn man es kann, ja.
Sollen wir einen Deckel drauf machen?
Mhm.
Ja.
Dann folgt die kurze Zusammenfassung. Ich glaube, wir haben uns in dieser Episode über die Grundlagen und die Technik von EEGs unterhalten, auf der Intensivstation und im OP. Wir haben uns über die Unterschiede zwischen Roh-EKG, Roh-EEG und prozessierten EEGs mit Indizes unterhalten und würden als Fazit der Episode, glaube ich, stehen lassen, dass es vielleicht wert ist, sich mehr mit Roh-EEGs zu befassen und dass eine profunde Kenntnis in der Interpretation von Roh-EEGs es einem ermöglicht, smartere Narkoseführungen
durchzuführen.
Und
wir haben euch im Prinzip mindestens zwei Ressourcen, wenn nicht sogar noch mehr, an die Hand gegeben, um das im Konkreten dann auch mal durchzuspielen, weil ich meine, wir haben jetzt viel erzählt von Deltawellen und Alpha-Oszillationen und irgendwelchen wilden Suppression-Mustern, aber das ist natürlich im Podcast nicht abbildbar und es ist auch nicht sinnvoll wahrscheinlich, da jetzt irgendwie zu sagen, oh, guck mal, hier, in einer Sekunde sind so und so viele Spindeln zu zählen. Also das muss man ja dann machen, wenn man unprozessiertes EEG interpretieren will. Aber dafür gibt's eben super YouTube-Videos, gute Internetseiten, Review-Artikel und so weiter, die wir euch alle in die Shownotes packen, wo man das dann auch mal konkret angucken kann, durchlesen, wie auch immer. Damit halt dieses visuelle Thema auch mal visuell dargestellt wird, damit man es dann auch in der Praxis benutzen kann.
In der Zwischenzeit basteln wir noch eine neue Homepage für den Podcast. Die URL dafür wird youngurbananesthesiologist.de sein. Die ist schon reserviert und befindet sich im Aufbau. Ist aber eben noch im Aufbau.
Also nicht yuan.cn oder so?
Nee, das war schon weg. Da werdet ihr in Zukunft wahrscheinlich den Podcast finden mit allem, was dazugehört. Auch mit einem neuen Formular für die CME. Punkte, die man darüber generieren kann. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, schreibt uns. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid, wenn wir uns mit den nächsten spannenden Themen aus der Anästhesiologie und Intensivmedizin befassen. Bis zum nächsten Mal und bleibt neugierig. Tschüss.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Also ich habe mir heute diese Videos angeguckt, wie der Typ EEG um EEG durchgeht und sagt und so. Und das halt so wie in diesem Fallbeispiel. War das super.
Das ist geil, ne? Also Ice-Tab fand ich eine mega Quelle.
Weil ihr irgendwie so kritisch jetzt seid, scheiß Fallbeispiel.
Nee, ich bin nicht so kritisch wegen des Fallbeispiels, aber ich finde schon, dass man das immer noch mal ein bisschen einordnen muss und dass es doch nett ist, wenn man nicht nur das liest, sondern dann auch einmal überlegt, okay, also wenn ich finde immer, wenn man es ernst nehmen soll, dann muss man einmal überlegen, was davon ist jetzt irgendwie so ein bisschen konstruierter, alberner Kram, weil irgendwas vermittelt werden soll.
Ja.
Und was ist tatsächlich praxisrelevant und.
Aber also, was ist denn die Alternative? Es gibt keine Alternative. Die Alternative ist zu glauben, dass man Kraft seiner Wassersuppe schon merkt, wenn der Patient.
Nee, ich wollte Narkose damit nicht sagen, dass man kein Narkosetiefe-Monitoring machen soll, sondern.
Was ist denn das Alternative? Narkosetiefe-Monitoring.
Du musst mich aussprechen lassen. Ich habe gesagt, ich wollte nicht sagen, dass man keine Narkosetiefe monitoren möchte, sondern ich wollte nur sagen, dass ich finde, dass dieser Fokus in dem Fallbeispiel verständlicherweise so gewählt ist, weil es geht nun mal ums Monitoring der Narkosetiefe, aber dass es in der Praxis so ja nicht ist, sondern dass die Narkosetiefe auch mit einbezogen wird und gerne auch mit einem Monitoring, aber dass in so Situationen vielleicht manchmal erstmal andere Sachen im Vordergrund stehen, dass wenn ich einen hämodynamisch instabilen Patienten habe, ich vielleicht im Vorbeigehen merke, dass da Deltawellen fehlen, aber auch nur, wenn ich das schon 100.000 Mal gemacht habe und dass das nicht mein Fokus ist.
Aber das geht ja nicht weg. Nur weil du Noradrenalin gibst, geht ja die Burst Suppression nicht weg.
Nein, keine Frage. Hä? Das habe ich nicht behauptet.
Nee, ich sage ja nur, natürlich würdest du einfach Noradrenalin spritzen, damit der Blutdruck wieder hochgeht. Machst du ja auf jeden Fall. Da bin ich ja völlig bei dir.
Ja.
Aber ohne Neuromonitoring und ohne Ahnung, so wie ich zum Beispiel, würde man es ja gar nicht merken, dass der jetzt ein Burst Suppression Muster im EEG hat und offensichtlich einfach viel zu tief abgeschossen. Ich
wollte mit der Kritik an dem Fallbeispiel auch nicht das Neuromonitoring kritisieren.
Mhm.
So, nur mal sagen, so hier, das kann man aber auch nochmal. Also ich finde, wenn du so einem Thema zum Beispiel kritisch gegenüberstehst und dann liest du so ein Fallbeispiel und denkst so, jetzt übertreiben die auch so voll weg von der Praxis und wer guckt denn ständig auf so ein Neuromonitoring? Und deswegen finde ich es manchmal hilfreich, wenn man es nochmal einordnet und sagt so, ja, uns ist auch klar, in der Praxis ist das vielleicht gar nicht so, aber nicht das trotz, also weißt du, ich finde, man
aber
kann...
Aber vor dem Hintergrund, dass da wirklich Leute rumlaufen und sagen, reißt die Sättigungsclip ab, mach EEG drauf, muss man wahrscheinlich schon sagen, dass wir einfach völlig untertreiben mit unserem Monitoring. Wir sind einfach schlecht, was das angeht. Wir müssen uns wahrscheinlich, ohne Ahnung davon zu haben, viel mehr hinsetzen und die Vorteile, die ja in diesem Fallbeispiel natürlich völlig übertriebenerweise und zusammengepackt.
Aber ich glaube, du hast mich falsch verstanden. Ich habe dir nie widersprochen. Ich habe nie gesagt, ich finde das schlecht. Ich habe ja auch gesagt, ich finde, dass wir das mehr machen müssen und dass wir das können sollten. Ich habe nur gedacht, ich finde, man kann Sachen ernster nehmen, wenn man sie nochmal einordnet und man sagt so, ja, das klingt jetzt erstmal ein bisschen übertrieben, aber mach das trotzdem mal.
Okay.
Weil, also weißt du, was ich meine?
Ich provoziere dich nochmal und formuliere deine Einordnung nochmal ein kleines bisschen um. Ich habe dich so verstanden, dass du gesagt hast, okay, das ist jetzt ein Setting, wo das Anästhesietin absurd gut EEG interpretieren kann, nämlich im Vorbeilaufen. Und dass das in anderen Umständen möglicherweise schwieriger ist und dass diejenigen, die mehr Schwierigkeiten haben, das EEG so schnell und sicher zu interpretieren, auch die Situation irgendwie lösen, weil sie schon immer so gelöst haben. Aber dass es eigentlich nicht cool ist, es so zu lösen, sondern eigentlich ist das Ziel, genauso souverän das EEG zu befunden wie in dem Fallbeispiel und es genauso dran zu haben. Und eben nicht zu sagen, ja, mit den Tools, die wir bisher genutzt haben, nämlich aus Erfahrung Katecholamine und aus Erfahrung Narkose reduzieren, das Ganze dann zu quantifizieren.
Ich finde, das fasst es sehr schön zusammen. Und es ist so ein bisschen, und es ist gar keine Provokation, und es ist so ein bisschen, das hatten wir ganz am Anfang, wir arbeiten teilweise immer noch mit einer Generation von Anästhesistinnen und Anästhesisten zusammen, die uns aus Zeiten erzählen, wo man ohne Sättigung Narkose gemacht hat. Das ist für uns heute unglaublich. Und es wird auch da eine Übergangszeit gegeben haben, wo viele gesagt haben, so, das haben wir früher auch ohne gekonnt und geht doch auch alles, ging ja auch, die Patienten sind wieder wach geworden. Und trotzdem ist es heute undenkbar, es ohne zu machen. Und vielleicht, hoffentlich, wird es dabei auch irgendwann so sein.
Aber das ist ja überhaupt keine neue Technik, ne? Diese Ice-Tap-Seiten, die sind uralt, ne?
Offensichtlich
ja,
alt.
Ja, offensichtlich richtig alt. Also der Typ hat eine gelbe Krawatte an, im Ernst. Ja.
Weil das ist ja auch nicht überraschend, dass irgendwie Dinge nicht neu sind und irgendwie lange brauchen, in der Medizin irgendwie anzukommen.
Ja.
Ja, klar. Medizin ist, glaube ich, da eins der schlechtesten.
Der langsamsten.
Ja,
langsamsten. Aber ich glaube auch, dass das ist Deutschland. Das ist nochmal ein anderes Thema.
Ja, das ist noch ein anderes Level.
Ja, okay.
Nee, ich meine, es geht natürlich auch um Patientensicherheit und so weiter. Dann kannst du natürlich nicht wieder, weiß der Teufel, Branche sagen, kaufen sofort den neuesten Roboter, weil das ist das Schlimmste, was passiert. Keine Ahnung, wir können unsere Reifen nicht so gut herstellen wie vorher. Okay. Viel Geld, aber stirbt keiner.
Ich glaube aber auch, dass das Feld der Kurveninterpretation in den nächsten paar Jahren nochmal krass angefasst wird.
Mit Sicherheit.
Ich habe jetzt nicht geguckt, welches neuronale Netzwerk EEGs schon analysieren kann. Ja. Wird es ja wohl was geben.
Deswegen, das habe ich also ja eben gesagt. Ich kann mir nicht vorstellen,
ja nicht so
dass,
kann so schwer nicht
dass das so schlecht funktioniert.